Wir nehmen Platz und liebe Kinder, es ist jetzt euer Augenblick. Ich lade euch ein, nach vorne zu kommen. Unser guter Paul, der hier immer zu Hause ist, auch immer zu Hause bleibt, obwohl er etwas weiter gezogen ist, hat für euch eine spannende Geschichte vorbereitet. Und es ist schön, wenn ihr alle jetzt nach vorne kommt. Ja, heute haben wir ein bisschen mehr Kinder, aber das ist auch gut so. Und Paul als das jüngste Kind in der Familie wird euch jetzt eine Geschichte erzählen. Er braucht ein Mikro. Kann Ihnen jemand ein Mikro geben? Ja.
Boah, seid ihr aber viele. Da können wir schon fast eine eigene Gemeinde aufmachen, oder? Mit den ganzen Kindern hier, eine Kindergemeinde. Ich habe eine Geschichte mitgebracht. Da kommt eine Zeitung drin vor. Ein Fisch und Geld. Wer mag Zeitung? Zwei, okay. Oh, noch eine. Wer mag Fisch? Auch ein paar, nicht so viele. Okay, aber vielleicht schaffe ich euch dann damit. Wer mag denn Geld? Ah, perfekt. Okay, dann habe ich ja doch noch etwas, was in der Geschichte Gutes vorkommt. Ja? Ich möchte die Geschichte von Peter erzählen. Der Peter, der hatte eine Mama, aber hatte keinen Papa mehr. Und die Mama, die musste auch alleine dafür sorgen, dass sie immer genug Geld nach Hause bringt, damit man ja damit manche Sachen kaufen kann, Essen kaufen kann und all die Dinge, die man so braucht. Aber eines Tages war der Peter zu Hause und die Mama saß da ganz an seiner Ecke und hat dann so ein bisschen auch geweint und der Peter hat gekommen und gesagt, was ist denn los, Mama? Und er hat gesagt, ach, weißt du, Peter, ich mache mir so ein bisschen Sorgen, weil wir haben noch so viele Tage, bis wir das nächste Mal Geld bekommen, aber wir haben nicht mehr viel Geld in der Tasche. Ich weiß gar nicht, wie ich dir das Essen besorgen soll. Aber Peter, der überlegte und hat gedacht, ich habe ja gut in der Predigt zugehört. Und der Prediger am letzten Sabbat hat davon erzählt, von der Geschichte von Jesus, als der mal Geld gebraucht hat, hat er gesagt zu seinen Jüngern, geh mal ins Wasser und fang Fisch. Und wenn du den Fisch aufmachst, im Mund von dem Fisch, da ist Geld drin. Ja? Und damit kannst du all die Sachen bezahlen. Und Peter hat gesagt, Mama, mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich darum. Also ist Peter in sein Zimmer gegangen, hat noch seine Spardose aufgemacht, seine 1,20 Euro rausgeholt, die er zusammengespart hat und ist losgelaufen. Er lief an einem Supermarkt vorbei, aber ging nicht da rein. Da war eine Fleischerei, da ging er auch nicht rein. Was meint er, wo er hingegangen ist? Habt ihr eine Idee? In welchen Laden ist er gegangen?
Zum Fischladen vielleicht.
Zum Fischladen, ja, nicht nur vielleicht, ganz bestimmt, richtig. Und dort ist er hingegangen, hat seine 1,20 Mark auf die Theke gelegt und gesagt, ich will so viel Fisch, wie ich dafür kriegen kann. Ah, und dann musste die Verkäuferin ihn dabei enttäuschen und sagt, ja, für 1,20, da kriegst du vielleicht so ganz kleine Fische. Er hat gesagt, ah, das geht aber auch nicht. Und er hat gesagt, ich brauche aber was. Und dann überlegte er, und wenn er genau nachgedacht hat, hat er gesagt, eigentlich brauche ich auch nicht den ganzen Fisch, eigentlich brauche ich ja nur den Kopf. Und er hat gesagt, ich brauche Fischköpfe, hast du denn welche dafür, welche da? Und am besten die, die den größten Mund haben. Weil er hat sich ja was schlau, der Peter, hat gesagt, wer größer der Mund ist, desto mehr Geld passt da rein, ne? Und die Frau hat gesagt, ja, Fischköpfe habe ich zwar, aber ja, gut, kann ich dir machen. Und dann hat sie ist nach hinten gegangen, eigentlich schmeißen die Fischköpfe immer weg, hat das irgendwie noch aus dem Eimer geholt, hat das in Zeitungspapier eingewickelt, ganz dolle, das Paket fertig gemacht und hat es dem Peter gegeben. Und der Peter, ganz stolz, hatte sogar noch 1,20 Euro, hat er wieder nach Hause genommen, konnte wieder in seine Spardose tun und hatte ganz viele Fischköpfe. Und dann ging zu Mama und sagt, hier Mama, ich habe fürs Geld gesorgt. Die Mama guckt, macht auf und erschreckt sich ganz viel, dass viele Köpfe da drin sind. Und sagt, ja Mama, wie bei Jesus musst du jetzt mal in den Mund von den Fischen reinschauen, da ist bestimmt Geld drin. Und die Mama, okay, wagte es, hat so mitgemacht, hat den ersten Fischkopf im Mund aufgemacht und was meint ihr, was war da drinnen?
Geld.
Geld? Leider nicht, da war kein Geld drin. Ah, und hat den zweiten aufgemacht und da hat sie reingeschaut und was hat sie dort gesehen?
Nichts.
Hey, wieso das denn? Aber du hast recht, da war auch nichts drin. Und dann hat sie dann in den dritten reingeschaut und Peter war schon ganz gespannt und guckt rein, weil das hatte den größten Mund gehabt. Und was war da drin?
Geld.
Auch nichts. Da war einfach nichts drin. Und Peter hat sich am Kopf gekratzt. Das kann doch nicht sein. Und er ist ganz, ganz traurig in sein Zimmer gestampft und hat gesagt, bei Jesus hat das doch geklappt. Wieso ist das denn bei mir nicht? Habe ich die falschen Fischköpfe gekauft? Und plötzlich hörte er von der Küche, wo die Mama noch war, ein Schrei. Und er hat weiter gedacht, oh, was ist passiert? Ist irgendwas, hat ein Fisch gebissen oder was? Aber die Mama hat gesagt, nein, Peter, ich habe die Zeitung nochmal weggepackt und habe die nochmal aufgemacht, in denen die Fische verpackt waren und habe da mein Bild drinnen gesehen. Wie dein Bild? Ja, da steht, dass ich gesucht werde. Ja, wie, hast du was verbrochen oder was? Nein, ich werde gesucht, weil ich soll etwas erben. Da ist jemand aus meiner ganz weiten Verwandtschaft gestorben und der will mir was vererben. Und ich soll wieder zum Anwalt oder zum Notar gehen, der das verwaltet und da soll ich hingehen. Der hat was für mich. Ganz schnell packten die Zeitung zusammen unter den Arm, gingen zu dem Notar und haben gesagt, ja, hier bin ich. Und er hat gesagt, ich habe Geld für dich und gebe dir einen ganzen Batzen Geld und sagt, das hast du geerbt. Und so konnte die Mama von Peter noch bis zum Ende des Monats das ganze Geld aufbringen, damit alle was zu essen hatten. Und wisst ihr, warum ich diese Geschichte erzähle? Da muss ja immer was draus lernen aus so einer Geschichte. Ihr könnt auf jeden Fall mal versuchen, nachzufragen, ob es noch Fischköpfe gibt. Schaut immer mal rein, weil ihr einen Fisch habt. Ja, könnte Geld drin sein. Aber Gott hat ja ganz, ganz unterschiedliche Wege, um uns das zu geben, was wir wirklich brauchen. Manchmal benutzt er Fischköpfe, manchmal benutzt er einfach nur ein Bild in der Zeitung. Und manchmal macht er es auch ganz anders durch andere Menschen. Aber Gott hat ganz, ganz unterschiedliche Wege. Ja? Deswegen haltet immer die Augen auf, was Gott so besonders machen kann, um uns das zu geben, was wir wirklich brauchen. Danke, dass ihr zugehört habt für diese Geschichte. Und jetzt können wir wieder an unsere Plätze gehen.
Gestern Abend, als wir hier so ein bisschen geprobt haben, uns vorbereitet haben, kam Linus auch und fragte mich: Robert, weißt du, dass morgen der Ministerpräsident von Adventisten hierher kommt? Ich habe gesagt, ja, ich weiß. Ich habe ihm aber nicht gesagt, aber heute dachte ich, ich sage es noch, der Ministerpräsident des Himmels ist auch gegenwärtig und darüber freuen wir uns, dass er uns sein Wort gegeben hat und Martin wird jetzt dieses Wort uns verkündigen. Martin, du bist herzlich eingeladen.
Herzlichen Dank für das freundliche Willkommen hier bei euch. Wenn ich gesehen habe, wie viele aus Geldern hier heute auch sind, dann war die Predigt dort vielleicht nicht so schlecht. Aber vielleicht seid ihr ja aus ganz anderen Gründen hier. Was machen eigentlich die übrigen Gelderner heute? Vermissen sie euch nicht? Ist das denn gut, dass ihr so alleine sind? Ja, ihr wisst, wie ich das meine. Schön, bei euch zu sein. Und herzlichen Dank für deine gute Vorstellung, Robert. Ich weiß das zu schätzen. Und ich weiß auch, dass wir uns beide nicht immer so ganz ernst nehmen, weil wir einfach wissen, der Herr ist über allem. Und wir als seine Kinder dürfen den Humor, den Gott hat, auch manchmal einfach gegenseitig ausdrücken. Die Kindergeschichte hat schon stattgefunden. Paul, herzlichen Dank. Also ich werde die Zeitung aufmerksamer studieren in der Zukunft. Gute Geschichte. Auch herzlichen Dank für das Chorlied. Einer der schönsten Psalmen. Deine Güte reicht, soweit der Himmel ist. Jetzt ist die Predigt dran. Was ihr nicht sehen könnt, was ich sehen kann, das ist die Uhrzeit dort hinten. Es ist 11:45. Nun bin ich nicht sicher, ich habe kein Minutenprogramm bekommen, aber ich fange mal an. Und wenn die Ersten rausgehen, nehme ich das dann als Zeichen. Ich habe einen Bibeltext und einen Gedanken mit diesem Bibeltext, der uns immer wieder auch vor Gott bringt. Darin, dass er uns Gelingen schenkt oder eben auch darin, dass wir scheitern und schuldig werden. Wenn ihr mit mir lesen mögt, ich habe aufgeschlagen Kolosser Kapitel 1, Kolosser Kapitel 1, ab Vers 18 bis Vers, Kolosser Kapitel 1, ab Vers 18 bis Vers 24. Dort steht, ich habe die Luther-Übersetzung, ab Vers 17 will ich lesen. Und Jesus ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und Jesus ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen. Und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Auch euch, die ihr einst Fremde wart und feindlich gesinnt in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod, auf dass er euch heilig und makellos und untadelig vor sein Angesicht stelle. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel. Sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide und erfülle durch mein Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt. Für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Wie empfinden und verstehen wir unsere Gemeinde? Wir haben gerade Delegiertentagung gehabt und haben ein Plänepapier verabschiedet. Alle haben zugestimmt. Adventgemeinde in Nordrhein-Westfalen, eine große Familie. Was ist Gemeinde? Ich möchte diesen Gedanken und diese Frage in zwei Punkte gliedern. Erstens, in Christus sind wir aneinander gebunden. Das ist etwas Passives, da können wir nichts tun. In Christus sind wir aneinander gebunden. Zweitens, in Christus sind wir aufeinander angewiesen. Wir brauchen einander. Das ist etwas Aktives. Erstens, Fragen. Nach welcher Ordnung lebt denn unsere Gemeinde? Ist sie autoritär ausgerichtet? Wäre das gut, wenn einer das Sagen hat und sagt, da geht's lang? Fünftes Gebot, Kinder, seid gefälligst gehorsam den Eltern. Oder ist die Gemeinde eher was wir demokratisch versuchen? Wir machen Delegiertentagungen, wir führen Gemeindewahlen durch. Jeder darf sagen, ja, nein, Enthaltung. Oder was ist denn unsere Gemeinde? Demokratie gibt's doch nicht wirklich, oder? Und autoritäres Führen akzeptieren wir schon lange nicht mehr. Wo finden wir uns denn dann? Oder ist es eine Mischung von beidem? Irgendwie schon, Autorität muss sein, die Generalkonferenz sagt, da geht's lang für alle und andererseits dürfen wir auch abstimmen. Ja, wie denn nun? Wie leben wir zusammen? Oder leben wir nur nebeneinander? Sind wir am Ende sogar voneinander unabhängig? Junge, alte, Frauen, Männer, aber geht das überhaupt unabhängig, nebeneinander als Gemeinde, als Leib Christi? Der große Theologe Karl Barth hat es in einem kurzen Satz formuliert und sagt, die Lehre von der Gemeinde ist nichts anderes als die Lehre von Christus. Die Lehre von der Gemeinde ist nichts anderes als die Lehre von Christus für seinen Leib. Das ist die Gemeinde. Römer 12, Vers 4 steht, denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle dieselbe Aufgabe, so sind wir viele, ein Leib in Christus. Es gibt in der Bibel viele, viele Begriffe und Bilder für die Gemeinde. Herde, Weinberg, Bauwerk, Schafstall, Zelt Gottes, Tempel, heilige Braut, heilige Stadt, Braut, Der Leib lässt sich nicht als Bild irgendwie dazuschreiben, denn Paulus sagt, die Gemeinde ist der Leib Jesu. Jeder von uns ist ein Teil dieses Leibes Jesu, das ist kein Bild. Das theologische Wörterbuch formuliert kurz in einem Satz, der gekreuzigte und auferstandene Leib Christi ist für Paulus ein gegenwärtiger Raum, in den die Gemeinde hineingefügt wird. Also nicht nach dem Motto, wir haben uns zusammengeschlossen, weil wir ähnlich denken und Überzeugungen haben und dann nehmen wir uns Christus zum Vorbild, weil es gibt ja kein Besseres und wir tun und denken und machen. Vom Text her, wir sind in etwas Vorhandenes, den Leib Christi, eingegliedert worden und so sind wir in Christus aneinander gebunden. Den Leib Christi aber gibt es nur mit seinen unterschiedlichsten Gliedern. Allerdings machen Hand und Auge und Ohr und Kopf und Fuß und welche Organe und Glieder man nimmt, den lebendigen Organismus nicht aus. Die Summe dieser Glieder ist noch nicht der Leib. Denn der Leib Christi ist viel mehr als nur die Summe dessen, sondern ganz leicht einsehbar, ein Mensch ergibt sich doch auch nicht aus der Sammlung von Organen und Knochen und Muskeln, sondern weil ein Ich, weil eine Person dahinter steht. Ein Wille und Gedanken, die alles beleben und bestimmen. So ist Christus. Er ist seiner Gemeinde immer voraus. Er könnte ohne sie existieren, aber er hat sich diesem Leib als Haupt verbündet. Und er hat viele unterschiedlichste Glieder, denn Christus will Vielfalt. Denn ich sage euch, wir können vielleicht noch mal Paulus kurz zitieren, Römer Kapitel 12, ab Vers 3, dort steht, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als es gebührt, sondern maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat das Maß des Glaubens. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle dieselbe Aufgabe, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Vers 3, wir lesen dort, Gott hat jedem ausgeteilt das Maß des Glaubens. Und da wird es spannend. Wie steuert unsere Vorstellung, unsere Überzeugungen, wie steuern unsere Prägungen und unser Für-Richtig-Halten, wie steuern unsere Gedanken unseren Glauben? Wo endet Demut und Besonnenheit und wo beginnt geistlicher Übermut? Wir träumen von einer großen harmonischen Gemeinde. Wir träumen von einer großen harmonischen Gemeinde. Der Kopf will manchmal zerbrechen vor Gedanken, weil Gemeinde zu zerreißen droht. Es gelingt immer wieder, dass irgendein Thema auf den Tisch gelegt wird und dann beginnen wir zu argumentieren und auch zu streiten und haben diese und jene Meinung. So viel Hilflosigkeit, Gemeinde zu einen, so viel Hilflosigkeit, Generationen zu versöhnen, wirklich umfassend zu versöhnen. Mancher sagt, früher war die Gemeinde, das war gut, früher war die Gemeinde eine heile Welt, alles war gut und alles war so harmonisch und es gab nicht selbsternannte Sprecher, die irgendwelche Theorien verkünden übers Internet oder auch hier und da herumreisen und dann polarisiert es sich und hier sind die Aufrichtigen und dort, ihr haltet ja nur den Sabbat und was ist denn mit euch und lebst du denn richtig und wie ernährst du dich? Und so werden manche Themen zu zentralen Momenten, die sie eigentlich nicht sind. Aber war es früher wirklich besser? Vielleicht leben wir heute nur viel offener, aber die unterschiedlichen Empfindungen gab es doch zu jeder Zeit. Vielleicht hat man sich früher nicht getraut, zu widersprechen. Und sitzt du ja still in der Gemeinde? Wie viele Kinder in früheren Generationen haben so Erziehung erlebt? So viel Hilflosigkeit, Gemeinde zu einen. So viel Hilflosigkeit, Generationen zu versöhnen. Paulus sagt, die Gemeinde ist eins. Wir können es ohnehin nicht, das irgendwie zu einer Einheit zu bringen. Paulus sagt, die Gemeinde ist eins, in Christus aneinander gebunden, weil es sein Leib ist. Das ist die Gemeinde. Wenn du jenen und diesen triffst, alle sind mindestens Matthäus 25, meine geringste Schwester und mein geringster Bruder. Da, wo wir einen Menschen treffen, treffen wir das Antlitz Jesu, weil es ein Teil seines Leibes ist. Man könnte diesen Gedanken des Paulus auch auf einen sehr drastischen Satz zusammenfassen und sagen, entweder wir sind eins in Christus oder wir sind nicht in Christus. Entweder wir sind eins in Christus oder wir sind nicht in Christus, trotz vielerlei Bekenntnisse und Glaubenslehren, die wir bejahen und Dinge, die wir tun. Aber was ist mit der Frage der Wahrheit? Das ist doch ein wichtiges Thema. Wir können doch nicht nur um der Einheit willen alles irgendwie zugestehen. Der Vater des verlorenen Sohnes, hat er nun gar nichts kommentiert. Was will uns das sagen? Wir haben doch auch mit der Wahrheit zu tun. Und die Frage, wer hat denn nun Recht? Die Frage ist doch wichtig. Keiner ist von der Wahrheitsfrage entbunden. Am Ende steht jeder von uns allein vor Gott. Da gibt es nicht das für zumindest mich und manche von euch vielleicht noch in Erinnerung bekannte kollektive Schuld- oder Nicht-Schuldbewusstsein nach dem Motto, der hat es gesagt, wir haben es alle gemacht und dann war es eben so. Am Ende steht jeder allein vor Gott. Also die Wahrheitsfrage ist wichtig. Wenn Paulus recht hat, dass die Gemeinde eins ist in Christus, der Leib Jesu ist, dann ist die Frage nach der Wahrheit dringlich. Johannes hat den Gnostikern damals nicht gesagt, ihr seid der Kopf. Sie beanspruchten, der Kopf zu sein und sagten, wir sagen, wo es lang geht, wir können das am besten durchschauen. Und schon gingen die Probleme los. Paulus hat den Judenchristen nicht gesagt, ihr seid die Hände, weil ihr mehr und längere Glaubenserfahrung habt. Die Apostel haben nicht gesagt, in Christus hat alles seinen Platz, jeder kriegt recht. Das haben sie nicht gesagt. Was in der Gemeinde gilt, ihr Lieben, das ist immer und ausschließlich vom Voraussein und Vorhandensein Jesu Christi bestimmt. Die Wahrheitsfindung, Klammer auf, die reine Lehre, Unterklammer, was ist denn die reine Lehre? Was ist denn die reine Lehre? Drei Fragezeichen. Wer kann das tatsächlich definieren? Dann könnten wir ja Gott erklären. Dann hätten wir alle Fragen der Bibel, die uns kommen, beantwortet. Die reine Lehre, was ist das denn? Erkenntnis so viel, aber noch lange nicht genug. Noch lange nicht und niemals alles. Also die Wahrheitsfindung oder die reine Lehre stellt also die Einheit der Gemeinde nicht her. Wie mancher sagt, ja, wenn wir alle es genauso sehen würden, wir lebten alle vegan oder vegetarisch, wir lebten alle so, wir machen alle das am Sabbat so, wenn wir alle alles genau gleich machen und jeden Glaubenspunkt völlig übereinstimmend verstehen und auslegen und jeden Bibeltext, dann haben wir Harmonie und Einheit. Und das Neue Testament sagt uns, falsch, völlig falsch. Paulus und vor allem Jesus, völlig missverstanden. Das hat mit Einheit nichts zu tun. Die Wahrheit stellt also die Einheit der Gemeinde nicht her, sondern sie zeigt eines, den Grund, auf dem wir stehen. Den Grund, das Fundament, das uns leben lässt. Jesus Christus. Das ist bei der Wahrheitsfindung wichtig. Also nicht wir haben uns zusammengeschlossen, um nach irgendeinem Leitbild tätig zu sein, sondern wir sind in den Leib zu dem Haupt Christi dazugefügt worden. Dort ist Wahrheit. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, hören wir Christus sagen. Zweiter Punkt. In Christus sind wir aufeinander angewiesen. Etwas Aktives. Wie war das damals in Korinth? 1. Korinther Kapitel 1, Vers 10, da schreibt Paulus an die korinthischen Spalter, die Schwierigkeiten machten. Er sagt und schreibt, ich ermahne euch aber, ihr Lieben, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und einer Meinung. Oder im Kapitel 11, 1. Korinther, Vers 18, da schreibt Paulus, zum Ersten höre ich, wenn ihr zusammenkommt in der Gemeinde, sind Spaltung und Streit unter euch. Und zum Teil glaube ich's, denn es müssen ja Spaltung unter euch sein, damit die Rechtschaffenden offenbar werden. In Korinth gab es nicht nur Meinungsverschiedenheiten, sondern ernsthafte Störungen. Aber eins haben sie gemeinsam, eins, das sie miteinander teilen, eins unter allen Umständen, bei aller Streiterei. 1. Korinther 12, Vers 12, denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Sind wir Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, alle mit einem Geist getauft. Es gibt nur den einen, zum Christusleib zugehörig und zum Einssein im Heiligen Geist. Nie ist Einheit allerdings Einerleiheit. So wie 1000 Schrauben mit der absolut identischen Größe. Ich habe als Schüler damals während der Ferien mal in einer Fabrik gearbeitet, 3 Wochen lang 9 Stunden jeden Tag Schrauben sortiert. Es waren immer die gleichen Schrauben mit einem 8er Kopf und einem 2 Zentimeter Gewinde. Und es war eine große Kiste, tausende von Schrauben. Und sie stellten mir Unterlagen hin mit gummierter Klebefläche. Und ich hatte den ganzen Tag von früh bis abends die Aufgabe, eine Schraube neben die andere zu kleben. Mit dem Kopf zuerst, damit die Arbeiter dann schneller diese Schrauben nehmen und verarbeiten können. 3 Wochen lang tausende Schrauben sortiert und aufgereiht. Das hat mit Einheit nichts zu tun. Von den vielen tausend Blättern eines großen Baumes sind nicht auch nur 2 Blätter völlig identisch, nicht mal 2. Auf der ganzen Welt findet ihr nicht mal 2 identische Laubblätter. So groß ist Gott. So viel Vielfalt will Gott. Und es ist für ihn nicht anstrengend, diese Vielfalt zu schaffen. Aber wir strengen uns an, aus dieser Vielfalt etwas einerlei zu machen. Viel unterschiedlicher noch in Funktion und Form sind doch Glieder und Organe eines Körpers als 2 Laubblätter. Hand und Ohr sind ja nun wirklich was völlig Unterschiedliches. Und das Bild wird immer wieder gebraucht, gerade von Paulus. Und sie gehören doch zusammen, sie gehören doch zusammen. Kämen wir doch in jeder Gemeindesituation mit einer Binsenweisheit zurecht, die vielleicht ganz schlicht klingt, vielleicht naiv, aber doch so tiefgründig und so biblisch begründet ist, die da heißt, einer ist nicht wie der andere. Eins in Christus, ja, aber keiner ist wie der andere, wie eine Schablone, die übereinander das gleiche Ergebnis zeigt. Ellen White hat in Schatzkammer der Zeugnisse, Band 2, Seite 493, unter anderem folgenden schönen Satz formuliert. Die Gemeinde ist wie ein Garten, in dem es unterschiedliche Blumen gibt, deren jede ihre Besonderheiten und Eigenheiten aufweist. Herrliches Bild, es gefällt mir so gut. Die Gemeinde ist wie ein Garten, in dem es unterschiedliche Blumen gibt. Und nur weil du eine Rose bist, müssen nicht alle auch wie eine Rose aussehen. Das Maiglöckchen und diese Vielfalt, durch die Natur zu laufen, durch Gärten zu gehen und diese unendliche Vielfalt und Schönheit zu sehen, das dürfen wir auch für uns übertragen. Das dürfen wir für uns in Anspruch nehmen. Keiner ist wie der andere. Gleichheit vom biblischen Sinn meint diesbezüglich immer Gleichwertigkeit. Gleichwertigkeit. Ihr Lieben, die ihr verheiratet seid, euer Partner, euer Mann und oder eure Frau ist gleich wertvoll wie ihr. Die ihr Kinder habt, eure Kinder sind genauso wertvoll wie ihr. Die ihr Nachbarn habt oder andere Menschen in der Gemeinde, jeder ist gleich wertvoll. Der Ministerpräsident und der Gärtner, der Generalkonferenzpräsident und der Teenager, die Alten und die Jungen, jeder ist gleich wertvoll. Da ist keiner wertvoller als der andere, auch nicht einen Millimeter. Das hat normalerweise Konsequenzen, wenn wir dem zustimmen, wenn wir das authentisch leben. Wenn meine Frau genauso wertvoll ist wie ich und genauso ein Geschöpf Gottes ist wie ich selbst, dann ist es völlig unmöglich, dass ich an irgendeiner Stelle unseres Zusammenlebens sie bedränge, sie in irgendeine Richtung drücke, irgendwas fordere, sondern sie ist genauso wertvoll als Geschöpf Gottes. Franz Werfel hat das so herrlich formuliert, in jedem Menschen triffst du an das Antlitz Gottes, sein Geschöpf Gottes. Noch viel mehr als nur vielleicht das äußere Attraktive, was vielleicht mal begeistert hat in jungen Jahren. Vielleicht schaust du zurück und sagst, ach ja, früher war sie noch so schön, heute ein bisschen faltig, Die guten Klamotten von damals passen auch nicht mehr. Das ist das Äußere. Das ist das Äußere. Und wir sind oft mit den Äußerlichkeiten beschäftigt. Welches Liederbuch, welche Lektion und welches Essen und welche Schuhe und welches dies und welches das. Aber das ist nicht die Herangehensweise Jesu. Wir sind seine Kinder und in der Summe sein Leib, dem er sich verordnet hat. Die Gleichheit, die immer Gleichwertigkeit ist, zugehörig zu Christus, verändert der Teufel so schnell zu einer anmaßenden Gleichartigkeit. Nach dem Motto, der andere muss so sein wie ich. Er muss genauso toll Auto fahren können wie ich. Er muss genauso gut das können und dies machen und das endlich verstehen und kapieren und das auch so sehen. Wie kann der nur so ganz andere Musik hören als ich? Es ist ja fürchterlich, hält ja kein Mensch aus. Die Gleichheit, die immer Gleichwertigkeit ist, verändert der Teufel in uns schnell zu anmaßender Gleichartigkeit. Das heißt, du musst so sein wie ich. Und wenn alle so wären wie du oder wie ich, dann wäre Harmonie, dann wäre Einheit. Sollten wir der Leib Jesu sein, und daran glaube ich zutiefst, dass wir seine Gemeinde der Leib Jesu sind, mit aller Unvollkommenheit. Dennoch hat er sich uns verbündet als das Haupt. Dann sind gegenseitige Kritik oder Bewertungen oder Unversöhnlichkeit, die vielleicht noch in der Absicht geschehen, zu korrigieren. Ich weiß ja Bescheid, wie es besser ist. Dann sind diese Dinge ein Zeichen tiefen Misstrauens und Unglaubens gegenüber Gott. Und die Frage müsste sich so jemand stellen lassen, könnte Gott denn deine Gemeinde auch ohne dich retten? Oder braucht er dein Bescheidwissen und deine Intervention immer und immer wieder und deine Unzufriedenheit? Braucht er das, um seine Gemeinde zu retten? Oder braucht er nicht etwas anderes? Im alten Liederbuch, also wir loben Gott, das, was vor diesem hier war, war ein schönes Lied. Ich bedauere, das vermisse ich im Neuen, aber das Alte habe ich aufgehoben. 440, die Sach ist dein, Herr Jesu Christ, die Sach, an der wir stehen. Wunderbar, keiner hat oder ist das Ganze. Die Sach ist dein, Herr Jesu Christ, die Sach, an der wir stehen. Aber jeder hat die ein oder andere Gabe, mindestens die des Glaubens und des Liebens. Meine Einsicht ist begrenzt. Stückwerk. Wie kommen die dazu, mich hier zum Verantwortlichen zu wählen für diese Vereinigung? Auf welcher Grundlage? Doch nicht wegen des Stückwerkes, was ich in mir spüre, und der Schuld und der Unzulänglichkeit. Meine Einsicht ist begrenzt. 1. Korinther 13, Vers 9. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Sollten wir immer gut zuhören, auch wir Adventisten gerade. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, jeder von uns. Dann aber werden wir erkennen, wie wir erkannt sind. Meine Einsicht ist begrenzt. Auch Medizin ist Stückwerk. Ich denke an manchen Menschen, der mir nahe stand, sehr nahe, der nicht länger leben konnte, weil es Fehler gab in der Behandlung der Medizin. Auch Medizin ist Stückwerk. Alles, was Menschen tun, ist Stückwerk. Auch Theologie ist Stückwerk. Abschließend. Für die Schwachen, und da sehe ich besonders unsere jungen Leute und die Kinder, aber nicht nur sie, auch in allen Generationen haben wir Menschen unter uns, die nicht stark sind, die nicht für sich kämpfen oder sich hinstellen. Paulus setzt sich in besonderer Weise für die Schwachen in der Gemeinde ein, weil er sagt, der Leib Christi ist etwas Ganzes, es gehört zusammen. Paulus sagt, es ist immer von denen her zu denken, die Christus noch nicht gefunden haben. Und da sehe ich wieder die jüngeren Generationen, sicherlich zuerst. Paulus sagt, was einem widerfährt in diesem Ganzen, in diesem Leib Jesu, was einem widerfährt, trifft das Ganze. Das Bild der Familie ist ja sehr hilfreich, um es besser zu verstehen. Es ist fatal, dass in der Gemeinde ein Mensch leidet, aber dem Leib geht's gut. Den anderen geht's gut. Es ist doch völlig unglaublich, angenommen, da kriege ich einen Anruf und da sagt mir meine Frau, die Tochter hatte einen Unfall, sie wurde angefahren und ihr geht es nicht gut. Es wäre doch fatal, wenn ich jetzt als Teil dieser Familie, dieser Gruppe, die zusammengehört, meiner Wege gehe und ich habe es zur Kenntnis genommen. Ja, das ist dann eben so, kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Das ist doch völlig irre. Wenn Gemeinde ein Leib ist, dann gehören wir genauso zusammen wie Familie. Durch Christus ist uns das möglich, geschenkt zu werden. Paulus sagt, was einem widerfährt, trifft das Ganze. Und wenn einer leidet, dann geht es dem ganzen Leib nicht gut. Vielleicht geht es der Gemeinde dann schon deshalb nicht gut, weil Christus enttäuscht, vielleicht sogar zornig ist. Matthäus 25. In der Gemeinde, dem Leib Jesu, wirken die Leiden des einen auf den anderen. Wird mein Gebetsleben schwach, dann wird sich das auf den Dienst nicht nur auswirken, sondern auch auf Menschen, die um mich herum sind. Wird mein Bruder am Leid irre und verzweifelt, dann betrifft mich das. Oder positiv gesagt, gelingt es dir, mit Gottes Hilfe Leben und Leid und manches Schwere und alles eben aus der Hand Gottes zu nehmen, dann hilft das auch mir für mein Leben. Erzählt mir der Nächste eine persönliche Erfahrung, dann stärkt das auch meinen Glauben. Mache ich den Kindern und Jugendlichen Mut und sage ihnen Gutes und lobe sie, dann haben wir ein Stück am Reich Gottes gebaut. Lest mal Matthäus 18, welchen unbeschreiblich hohen Stellenwert Jesus Kindern gibt. Wehe euch, wenn einer Ursache ist, dass eins dieser Kleinen an mir irre wird. Und so schön, dass der Text noch weitergeht. Jedes Kind hat einen Engel beim Vater im Himmel, der sein Angesicht sieht. Habt ihr das gewusst, ihr lieben Kinder? Dass ein Engel im Himmel ist, für euch, der vor dem Vater ist, vor Gott, und für euch Gutes sagt. Unglaublich, oder? Steht in Matthäus 18, sagt Jesus selber. Mache ich Kindern und Jugendlichen Mut und sage ihnen Gutes, dann haben wir am Reich Gottes gebaut. Entdecke ich im Nächsten ein Geschöpf Gottes. Du bist ein Geschöpf Gottes. Lass mich dich kennenlernen. Ist ja unglaublich, was du so für Erfahrungen hast. Vielleicht auch, welche Not du hast. Lass uns zusammen vielleicht das tragen. Lass mich da sein, wenn du mich brauchst. Entdecke ich im Nächsten ein Geschöpf Gottes, unvollkommen wie ich selbst, aber genauso wertvoll, dann werde ich Gutes für diesen Nächsten wollen. Und dann werden wir beide gesegnet sein. Ich möchte abschließen mit einem Gebet von Teresa von Avila. Ich möchte das vorlesen. Es ist ein kleiner Zettel mit diesem Gebet auch in meiner Bibel, weil ich zugebe, ich bin zwar noch recht jung, finde ich. 24, glaube ich, habe ich das letzte Mal drauf geguckt. Aber wenn man älter wird, fängt man an, Dinge auch von anderen Perspektiven zu sehen. Und wir Älteren, die wir Kinder haben oder Verantwortung tragen, müssen irgendwann auch entscheiden, ob wir immer zu Bescheid wissen wollen oder ob wir einfach loslassen können und mit betendem und liebendem Herzen Menschen begleiten, die uns aufgetragen sind. Teresa von Avila, 15. 16. Jahrhundert, ganz, ganz dramatische, schlimme Jugendzeit, ich will das hier nicht im Detail beschreiben, wird sogar fast beerdigt, weil man meinte, sie sei schon gestorben. Seelische Verwirrungen und Dellen ihrer Kindheit haben fürchterliche Auswirkungen. Einige Zeit später erlebt sie ihre Bekehrung. Und unter anderem habe ich dieses Gebet von ihr gefunden, was auch immer wieder mein Gebet sein will. Und damit möchte ich abschließen. Sie schreibt: Herr, du weißt, dass ich von Tag zu Tag älter werde und eines Tages alt. Bewahre mich vor dem Drang, bei jeder Gelegenheit etwas sagen zu müssen. Erlöse mich von der großen Leidenschaft, die Angelegenheiten anderer ordnen zu wollen. Lehre mich, nachdenklich und hilfreich zu sein, aber nicht beherrschend zu sein. Und Herr, lehre mich die wunderbare Weisheit, dass ich mich irren kann. Und erhalte mich so liebenswert wie möglich. Das ist mein Gebet für mich selbst. Das ist mein Wunsch für uns als Kinder Gottes, die wir gemeinsam unterwegs sind, dass der Herr immer wieder in unserem Herzen Besitz von uns ergreift, uns seinen tiefen Frieden in unser Herz schenkt und wir so zuversichtlich sein dürfen und gelassen und voller Freude auf das, was er jetzt schon schenkt und vielmehr noch auf das, was einmal kommen wird, wenn er uns nach Hause holt. Der Herr segne dich, jeden Einzelnen von euch, die ihr hier seid. Der Herr segne euch und alle, die zu uns gehören, auch. Das ist mein Gebet. Amen.
Ich bin ein göttliches Kind.
Wir wollen beten. Herr, allmächtiger Gott, unser Heiland Jesus Christus, was wir eben gesungen haben, Herr, das ist unser Gebet. Herr, wir möchten auf dich sehen, weil du uns immer wieder zurechtbringen kannst, weil du uns immer wieder hilfst, zu finden, wo wir gehen sollen. Herr, wir möchten auf dich hören, auf dein Wort, auch wenn wir schuldig geworden sind. Du hast dich uns verbündet als unser aller Herr. Und deshalb dürfen wir Königskinder sein. Herr, lass das auch unsere Nächsten spüren. Und Herr, wir warten auf dich. Und wir wünschen, du kommst bald, Herr Jesus, und bringst zu Ende, was immer wieder in Not ist, was Stückwerk ist, unser ganzes Bemühen, aber auch unser Fehlen. Hilf uns, Herr, auf dem Weg, den wir gehen. Halte du uns fest an deiner Hand. Auch das können wir nicht. Und hilf uns mitzubringen, wen wir finden. So danken wir dir, Herr, für diesen Sabbat, für diese gute Zeit und den Segen, den du uns schenkst. So segne uns auch an diesem Nachmittag, der vor uns liegt, und alle Zeit, bis du kommst, o Herr. Amen.